Freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Der Gerichtsprozess. Wir erinnern uns, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und dadurch natürlich auch die Ursache dessen, was geschaffen wurde. Ein junger Patient im Alter von 33 Jahren hat mich mit der Frage konfrontiert, ja, woher kommt denn Gott? Ich habe ihn gefragt, woher kommt der Urknall? Ist es eine Ursache oder ist es eine Wirkung? Und er meinte, ja, der Urknall ist eine Wirkung. Es muss ja irgendwoher kommen. Wir alle kennen das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und wir wissen alle, dass dort, wo eine Wirkung ist, muss eine Ursache sein. Aber dann fragt er, ja, wo ist die Ursache für Gott? Und dann bin ich so dankbar, dass ich ihm antworten konnte, für die Ursache gibt es keine Ursache, sonst wäre sie eine Wirkung. Die Ursache selbst kann keine Wirkung sein. Deshalb hat Gott weder Anfang noch Ende. Er ist die Ursache all dessen, was wir sehen. Und er ist nicht neutral. Er ist der, von dem alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Gott ist der Ursprung der Wahrheit, der Liebe, der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Sicherheit, der Harmonie, der Freude, des Friedens, des Lebens und all dem, was gut und schön ist. Somit kann Gott nicht der Ursprung sein für die Lüge des Egoismus, der Gefangenschaft, der Ungerechtigkeit, der Unsicherheit, der Disharmonie, der Traurigkeit, des Unfriedens und des Todes und all dessen, was wir heute auf dieser Welt als negativ sehen. Er ist gut, er ist Liebe und Gerechtigkeit und er kann sich nicht wandeln. Als Gott die Geister schuf, Luzifer und die Engel und die Seelen, die Wesen mit Geist, hat er ihnen die Bedürfnisse gegeben, die alle gut sind. Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit, Leben. Und bei nur guten Bedürfnissen ist man nur zum Guten fähig, haben wir ja gesehen. Und hat uns die innere Wahrheit, Identität gegeben, damit wir in unserem Geist uns selbst steuern können, zum Abwägen, Berechnen und Auswerten. Nicht das Negative, sondern wie wir das anwenden können, was uns zur Verfügung steht. Damit brauchen wir einen Maßstab, eine Waage, besser gesagt, die richtig geeicht sein muss, um Dinge abzuwägen. Um eine Entscheidung zu treffen, braucht der Geist sowohl ein Ja als auch ein Nein. Alles ist vollkommen, fähig nur das Gute zu tun. Und dennoch ist der Geist kein Roboter, sondern er steuert sich selbst. Wie entstand denn nun das Böse, wenn alle Bedürfnisse richtig sind? Und wir haben keine Wahl, wir müssen sie befriedigen. Das heißt, wenn wir das Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben, wenn unrechte Dinge passieren, dann sind wir gequält, dann ist unser Geist nicht in Ruhe. Ich hatte diese Tage auch eine Patientin, die sagte, für mich ist Gerechtigkeit so wichtig. Ja, aber das hat sie keine Wahl dafür, dass ihr Gerechtigkeit so wichtig ist, weil wir das Bedürfnis der Gerechtigkeit befriedigen müssen. So, wie entstand jetzt das Unrecht? Die Sünde, der Unglaube, das Vertrauensbruch zu Gott entstand durch eine Selbsttäuschung Luzifers, ein Drittel der Engel sowie Adams und Evas, durch den Versuch, die Unmöglichkeit eines Artenwechsels möglich zu machen. Wir haben das studiert. Ich möchte es hier nur durchgehen, um einen Überblick zu bekommen über das, was wir als Gerichtsprozess sehen wollen. So, Luzifer der Erste. Und dann haben sich einige Engel nach ihm genommen. Leider Eva und Adam auch. Sie wollten aus einem Geschöpf zu einem Gott werden. Das ist unmöglich. Das gab es auch nie als Wahl. Dadurch, dass sie sich geändert haben, dass sie dachten, sie sind jetzt Gott, wurde die Liebe und Gerechtigkeit Gottes in Frage gestellt. Luzifer erhob Anklage gegen Gott, dass so wie er dein Universum führt, das nicht richtig ist. Dass seine Geschöpfe nicht genug Freiheit haben. Und hat all diese Argumente vorgebracht und Gottes Liebe und Gerechtigkeit in Frage gestellt. Ist Gott fähig, damit umzugehen? Sicherlich. Er steht ja über allen Dingen. Und so hat er einen Erlösungsplan gemacht, der über 7000 Jahre, das heißt für das Universum wohl eine ausreichende Zeit, um diese Fragen, die Luzifer aufgeworfen hat, zu klären. Diese Fragen hat auch Adam und Eva übernommen. Denn nachdem sie sich sozusagen in Gott verwandelt hatten, haben sie Gott Vorwürfe gemacht. Die Eva sagt, die Schlange. Der Adam sagt, die Eva. Letztendlich wollen sie Gott sagen, du bist ja verantwortlich, dass wir jetzt im Irrtum sind. So, sie haben Gott angeklagt. Gott ist angeklagt, also ist der Erlösungsplan insgesamt eine Gerichtsverhandlung. Eine Gerichtsverhandlung, wo Gott im Zentrum steht. Wo Gott sozusagen beantworten soll die Fragen, die gestellt wurden. Er soll sie klären. Nun, man kann Gott aber nicht von seinem Richterstuhl wegtun. Er ist ja Gott, er muss alles erhalten. Von ihm geht alles aus und zu ihm kommt alles zurück. Er kann nicht einfach aufhören, das zu sein, was er ist. So, er bleibt der Richter und Erhalter des Universums, unterstellt sich jedoch dem Urteil der Jury. Das heißt, Gott ist willig, alles, was er tut, offenzulegen. Er hat ja nichts zu verbergen. Er muss sich vor nichts fürchten. Und deshalb legt er vor dem ganzen Universum, vor der Jury des Universums, und das sind alle mit Verstand ausgestatteten Geister, müssen zu einer einheitlichen Entscheidung kommen. Das heißt, jeder muss erkennen, ist jetzt die Anklage Gottes gerecht oder nicht? Und was wollen sie jetzt beurteilen? Sie sollen jetzt beurteilen Gottes Handeln und Vorgehen mit den getäuschten Geistern. Wie geht er vor jetzt mit denen, die gegen ihn Anklage erhoben haben? Und eines dieser Vorgehensweisen ist, er lässt das Böse, zwar kontrolliert, zu Wort und zu Tat kommen. Da der Irrtum im Geist drin ist, ist er ja nicht sichtbar. Und nach außen will man ja immer das Gute. Jeder, der heute Zwang und Gewalt anwendet, hat im Hintergrund letztendlich eine gute Absicht. So sind die Eltern Diktatoren gegenüber den Kindern, weil sie gute Absichten haben, dass aus den Kindern was wird. So hat jede Institution eine Absicht zum Guten. Aber letztendlich wird das Böse getan. So, damit das Böse sichtbar ist, lässt Gott es zu. Das heißt, er gibt seine Kraft zur Verfügung den gefallenen Wesen, damit sie tun etwas damit und dass man sieht, was sie tun, wohin das führt und was das ist. Und auf der anderen Seite handelt er zur Erlösung derer, die er erlösen kann. Das heißt, hier haben wir diese Handlungen Gottes, sein Handeln zur Erlösung des Menschen und sein Lassen des Bösen hervorkommen und sich zeigen, wie es ist. Und da wir uns am Ende dieser 6000 Jahre befinden, kommt und muss das Böse komplett herauskommen. Es muss also sichtbar sein, was das Böse ist. Und die Krankheit hat mich gelehrt, dass das tiefste und schlimmste Böse ist der Zwang zum Guten. Der Zwang zum Guten offenbart das Böse am meisten. Dass alles andere auch böse ist, wenn jemand was Falsches tut und Gewalt und so weiter anwendet. Aber wenn das Opfer den Zwang hat, Gerechtigkeit, Wahrheit dem anderen aufzuzwingen, das ist das Böseste vom Bösen. Und das muss hervorkommen. Und das ist das, was wir erleben schon in den letzten fast 3 Jahren, wie der Zwang zum Guten in allen Menschen in einer Art und Weise hervorkommt, wie wir das noch nie gesehen haben. Und jetzt wird Gottes Handeln natürlich in Frage gestellt. Die Bibel berichtet uns, dass die Jury zu einem einheitlichen Urteil kommt. In Offenbarung 19 lesen wir Vers 1 und 2. Danach hörte ich eine Stimme großer Scharen im Himmel, die sprachen: Halleluja, Heil und Preis, Ehre und Kraft sei Gott, unserem Herrn, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Eine große Schar. Das heißt, da ist nicht eine Stimme. Wir werden es sehen im Verlauf dieses Studiums. Da ist nicht eine Stimme, die Gott nicht Recht geben wird. Und nicht, weil er Gott ist, weil er hat ja es erlaubt, dass man ihn in Frage stellt. Er hat sich nicht gescheut, sein Handeln offen zu legen, zum Urteil eines jeden mit Verstand ausgestatteten Wesens. So, Gottes Handeln und Urteilen in diesen 7000 Jahren kommt deutlich hervor. Er spricht das Todesurteil über Satan und gefallenen Engel schon bei ihrer Rebellion, weil sie so kaputt sind, dass er sie nicht mehr retten kann. Aber er schenkt ihnen das Leben und die Freiheit, in gewissen Umständen ihr böses Ding zu tun. So fällt Adam ab von Gott. Die Trennung von Gott ist geschehen. Der zweite Tod, wie wir gesehen haben, ist eingetreten. Was tut Gott? Er verurteilt jetzt nicht den Adam für immer, sondern er sagt, ich habe eine Lösung für ihn. Sein Sohn kommt, zieht den Menschen über seine Gottheit an und tötet den alten Menschen am Kreuz und schafft einen neuen Menschen, aus dem jeder errettet werden kann. Alle Menschen bekommen die Möglichkeit, das alte, tote Leben aufzugeben, um das neue zu wählen. Gott schafft alles. Er macht das neue Leben. Er tötet das alte. Aber er kann es nicht fürs Individuum tun. Jedes Individuum muss sehen und den eigenen Irrtum ans Kreuz nageln und durch den Glauben ein neues Leben aufnehmen. Und damit diese 7000 Jahre erfüllt werden können und die Menschen nicht so lange leben müssen, hat Gott den ersten Tod sozusagen erfunden, den Schlaf, wo er die Menschen zur Ruhe legt, damit sie alle zur selben Zeit entweder zur Erlösung oder zur Verdammnis auferstehen. So gibt es viele Generationen in diesen 6000 Jahren und Jesus, dessen Kommen vor uns steht, wird kommen und wird die Gläubigen, wenn er kommt, auferwecken. Diese gehen in den Himmel und halten dort Gericht, werden die Einzelheiten nachher noch sehen. Und dann nach 1000 Jahren kommt Christus mit dem neuen Jerusalem, mit allen Erlösten, erneut auf die Erde. Und hier wird dann das Endgericht, die Vollstreckung des Todesurteils über alle die vollzogen, die geblieben sind im zweiten Tod, die nicht gewählt haben, am Kreuz zu sterben und ein neues Leben zu leben. Die enden dann zusammen mit Satan und seinen Engeln im Feuersee. So, das haben wir gesehen und ich möchte jetzt die Details ein bisschen anschauen. Wir leben hier am Ende, kurz bevor alles zu Ende ist, kurz bevor Jesus kommt. Aber was muss davor noch passieren? So, wir haben gesehen, dass Gott seinen Sohn sendet in das Leben des ersten Adams. Er lebt ein vollkommenes Leben, stirbt am Kreuz und nimmt auf sich die Sünde der ganzen Welt. Weil es ja nur ein Leben gibt, das des Adams, nimmt Jesus dieses Leben und alles, was in diesem Leben geschehen ist, ans Kreuz. Er steht auf als zweiter Adam und geht jetzt mit diesen Sünden dieser Welt, die er aufgenommen hat, in den Himmel, um darüber zu entscheiden und zu richten. Und da hat er einen täglichen Dienst und einen jährlichen Dienst, welcher auch das Gericht ist. Und dann kommt er, wenn das Werk abgeschlossen ist, als König wieder. So, durch den Heiligen Geist vermittelt Gott mir und allen anderen Menschen die Erlösung. Ich und alle anderen sind geboren mit dieser falschen Idee, dass wir Götter sind. Unser Leben ist ein Leben, das nie was Gutes aus sich gebracht hat, weil es kommt aus dem Egoismus. Da kann man nie etwas Gutes hervorbringen, ganz egal, wie gut es aussehen will. Und Gott gibt uns die Gnade, dass wir durch den Glauben unser Leben zusammen mit Christus ans Kreuz nageln, es ihm geben und sein Leben in unser Herz aufnehmen. Wir brauchen aber für unsere Vergangenheit ein perfektes Leben, weil unser Gerechtigkeitssinn muss gestillt sein und auch der Gottes. Und er gibt uns ein vollkommenes Leben für unsere Vergangenheit. Ich war 39 Jahre alt, als Gott mir diese Möglichkeit gab, mein Leben zu tauschen mit dem Leben Jesu. Und damals In dem Moment hatte ich 39 Jahre nie gesündigt, weil alles, was ich getan habe, liegt jetzt auf Jesus, der hier darüber am Ende entscheiden wird. Aber er gibt mir ein neues Leben. Ist es gerecht, dass er mir ein neues Leben gibt? Ja, weil ich kann nichts dafür, dass ich so geboren bin und das Falsche tun muss. Ich kann nichts dafür. Aber ich kann etwas dafür, wenn er mir die Erlösung anbietet, da rauszukommen. Das ist die Gnade Gottes. Er ist gerecht. Das Leben muss sterben. So stirbt es am Kreuz. Aber ich kann dennoch leben, weil er gibt mir ein Leben, in dem ich nie etwas Falsches getan habe. Ich habe viele Patienten, die leiden unter Krankheiten, die durch ihre Gewissensbisse entstanden sind, weil sie falsche Dinge getan haben, die sie nicht mehr rückgängig machen können. Und keiner kann eine falsche Tat wieder rückgängig machen. Aber tauscht er das Leben am Kreuz, hat er diese Tat nicht mehr getan, dann hat sie Christus übernommen und wird darüber im Gericht entscheiden. Man ist frei. Man hat die Tat nicht mehr getan, weil man hat ein Leben bekommen, in dem nie eine falsche Tat getan wurde. Das ist Gnade und es ist gerecht. Weil wir alle können nichts dafür, dass wir in diesem Leben geboren sind. Und Gott, wenn es keine Lösung gäbe, würden wir gar nicht geboren werden. Aber die Vergebung bringt auch eine Befreiung des Geistes gegenüber seinen Mitmenschen. Er versteht, wenn mich gestern jemand missbraucht hat oder mir irgendwas Böses angetan hat und ich habe jetzt das Leben getauscht, hat er mir nicht mehr angetan hat, dann hat es Jesus angetan, der wird im Gericht darüber entscheiden. Niemand hat mir je geschadet. Ich bin gewissensfrei und ich bin anschuldigungsfrei. Ich muss niemanden mehr beschuldigen und muss mich nie mehr ein Opfer irgendeines anderen Tuns sehen. Das ist die Liebe Gottes, offenbart durch Christus, durch das neue Leben für uns. Jeder darf es ablehnen, aber da muss der Verstand schon richtig aussetzen, dass man das Angebot eines neuen Lebens wegtut. Nun, das Leben geht aber weiter, auch nach der Neugeburt. Da ist noch vieles in uns, das gekreuzigt werden muss. Und so gibt es diesen Dienst, den Christus macht aus dem Heiligtum, dieser tägliche Dienst, der hilft uns, dass wir Tag für Tag ans Kreuz gehen können und Tag für Tag lernen können, den Irrtum abzulegen. Das ist das, wofür er seinen täglichen Dienst hat. Deshalb wurde im Alten Testament das so deutlich beschrieben, das Morgen- und Abendopfer, die Priester haben es getan, weil wir brauchen einen Beistand, durch den wir lernen, das Falsche abzutun und das Gute zu erneuern. Und ich hoffe, wir verstehen, es geht hier nicht allein um Vergebung, sondern Vergebung würde uns nicht viel weiterbringen. Wir brauchen Befreiung. Wir wollen uns nicht mehr selbst betrügen. Als Gott mir hier das neue Leben gab und ich es durch den Glauben annahm, hat er mich befreit von den schweren Sachen, den Süchten und so weiter in der Vergangenheit. Aber da gibt es noch viel, wo er dran gearbeitet hat. Und jetzt nach 20 Jahren danach bin ich dankbar, dass ich weiß ja nicht, wo ich mich befinde in diesem Prozess, aber er arbeitet. Und es ist ein befreiender Prozess. Und ich glaube, dass ich eines Tages hier ankommen werde. Gott wird es mir beibringen, wie ich dazu komme, dass ich mich selbst nicht mehr betrüge und eines Tages frei mit meinem Innersten, ganz egal, was äußerlich passiert, urteilen können und mein Leben steuern können, nach dem, wie Gott es gemacht hat. Das ist die Gnade Gottes. Und jetzt, wenn er kommt, dann gibt es entweder die Auferstehung oder die Umwandlung für die, die nicht sterben, wenn Jesus als König kommt. So, das ist das große Angebot Gottes, das die Entfernung des Irrtums und das Angebot des neuen Lebens. Das ist im großen der Erlösungsplan Gottes. Aber es gibt Menschen, die bleiben auf dieser Seite des Kreuzes. Und was soll mit ihnen geschehen? So schauen wir uns diese zwei Abteilungen an im himmlischen Heiligtum. Das erste ist die Abteilung, die täglich ist, und die zweite ist die Abteilung, die einmalig ist, welches das Gericht bedeutet. Jesus hat und tut dieses Tägliche, aber seit 1844 tut er auch Richten. Das heißt, er muss eine endgültige Entscheidung treffen über die, die gestorben sind. Ihr Leben muss durchgenommen werden. Warum und für wen? Nun, für die Jury, für das Universum. Nicht jeder mag mitgekriegt haben, was jemand getan hat. Aber hier offenbart Gott dem ganzen Universum durch das Gericht, das er durch seinen Sohn führt, wie er über die, die gestorben sind, richtet. Über die, die gekommen sind in den Tempel, deren Leben da ist. Und diese Entscheidung ist die endgültige Entscheidung. Was hier im Allerheiligsten geschieht, geschieht vor der Jury des ganzen Universums. Und es muss, damit das Werk hier zu Ende kommt, auch an den Lebendigen dieses Gericht geschehen, während sie noch leben. Das heißt, sie sind noch nicht im Todesschlaf. Jedes Leben muss vor dem Universum offenbart werden, damit die Jury weiß, warum Gott die Erlösten erlöst. Und hier geht es im Wesentlichen um die, die Gott, die Jesus angenommen haben. Es geht darum, sind sie es wert, erlöst zu werden? Ist der Himmel sicher, wenn sie erlöst werden? Oder birgt es eine Gefahr, dass ihr Geist sich wieder verirrt? So, vor dem ganzen Universum zeigt Gott, wie er den Menschen erlöst und warum er wen erlöst. Und was sagt die Jury? Die Jury sagt, jeder ist mit ihrer Erlösung einverstanden. Wir finden sie in Offenbarung 19 und auch sonst in der Heiligen Schrift wird das immer wieder beschrieben, aber Offenbarung 19, 5 bis 10 sagt, und eine Stimme ging von dem Stuhl, lobet unseren Gott und alle seine Knechte und die ihn fürchten, beide klein und groß. Und ich hörte als eine Stimme einer großen Schar und als eine Stimme großer Wasser und als eine Stimme starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der allmächtige Gott hat das Reich eingenommen. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und es war dir gegeben, sich anzutun mit reiner und schöner Leinwand. Die köstliche Leinwand aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind die zum Abendmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Der ganze Himmel freut sich über die Erlösten. Sie haben eingesehen, dass Gottes Urteil gerecht ist. Und sie sind überglücklich, dass die Geladenen zum Hochzeitsmahl kommen werden. Das ist das, was geschehen wird, wenn Jesus kommt. Aber zu diesen Geladenen gehören auch die, die in dieser Zeit leben, bevor Jesus kommt, die nicht den Tod sehen werden, bis er nicht kommt. Und dieses Gericht an den Lebendigen findet jetzt statt. Ich denke, mit Beginn der Krise, die wir haben seit März 2020, ist auch das Gericht über die Lebendigen gekommen. Und sie müssen jetzt während des Lebens gerichtet werden. Und Gott beginnt mit dem Gericht am Hause Gottes. Und wie entscheidet er sich? Wohin? Nun, es kommt auf das an, wer jemand ist. Wenn jemand die neue Identität Christi angenommen hat, das neue Leben Jesu, der bekommt unter anderem das Siegel Gottes. Die 144.000 werden jetzt versiegelt. Jetzt ist die letzte Zeit, wo dieses passiert. Und wenn das Siegel zu Ende ist, wenn Gott die Seinen zusammen hat, vielleicht gibt es noch ein paar, die noch nicht versiegelt sind, aber wenn die Mehrheit derer da ist, dann gehen die Winde los, so sagt uns die Schrift. Und dann kommt eine andere Kraft, die den Menschen zwingen wird, eine neue Identität anzunehmen, nämlich eine Zahl eines Namens, des Tieres Zahl. Es ist nicht die Identität des Staates, in dem wir geboren sind. Nein, das ist eine neue Identität. Man muss sich für diese neue Identität des Tieres Zahl entscheiden. Nun, sie wird uns nicht freiwillig zur Verfügung gestellt. Man wird gedrängt werden, sagt man, wenn man es nicht annimmt, auch getötet. Wer das Malzeichen an Hand oder Stirn nicht annimmt, der wird getötet. Das ist das Merkmal der Trennung. Jeder, der dieses Malzeichen annimmt, jeder, der die Zahl des Tieres annimmt, der eintritt und sich eine neue Identität gibt, gegenüber dessen, dem Leben Jesu, der bleibt im Tod und ist endgültig verdammt. Das heißt, er kommt nicht mehr zurück. Die Bibel sagt, es gibt einen Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Luzifer hat ihn überschritten, als sein Verstand komplett zu Ende ist. Die Menschheit, wenn sie dieses Malzeichen annimmt, wird in dem Punkt sein, wo ihr Verstand, dass sie sich selbst erkennen, komplett am Ende sein. Deshalb kann Gott ihnen auch nicht mehr helfen, auch wenn er noch so viel Zeit ihnen geben würde. Sie haben ihren Geist kaputt gemacht, indem sie den Verstand zerstört haben. Das ist das Werk der endgültigen Trennung. Und wenn alle Menschen getrennt sind, wenn nur noch die Versiegelten, 144.000, da sind und der Rest der Welt das Malzeichen hat, dann ist sein Werk hier in dieser Position beendet. Weil er hat hier ein für alle Mal jedes Schicksal entschieden. Wenn nicht geschrieben ist im Lebensbuch des Lammes, Wort wird das Erben, was er gesät hat. Und dann kann Jesus sein Kleid ausziehen und sagen, es ist vollbracht. Die Erlösten sind erlöst. Sie können nicht mehr anders, weil das Urteil ist gesprochen. Nicht, weil sie gezwungen sind, so zu bleiben. Nein, sie können nicht anders oder so. Deshalb werden sie versiegelt. Und die anderen können nicht mehr zurück, weil ihr Verstand ist komplett kaputt. Und dann kommt Jesus. Das zweite Kommen Jesu, die Wiederkunft, wird kommen nach den sieben Plagen. Aber das ist nicht jetzt das Thema, sondern es wird kommen, wenn das Leben eines jeden Menschen entschieden wurde. Wie wird er kommen? Alle werden ihn sehen. Die Bibel beschreibt, wer kommen wird. Er wird die lebenden Toten, die im Grabe schlafen, auferstehen tun. Er wird sie rufen zur Auferstehung. Und sie werden aus dem Grab verwandelt hervorkommen. Weil sie sind ja lebendig in diesen Todesschlaf gekommen. Und alle anderen, die das Malzeichen des Tieres haben, werden beim Anblick seines Kommens, vom Hauch seines Mundes, so schreibt es die Schrift in der Bildersprache, sterben. Kein einziger kann am Leben bleiben vor dem Angesicht dessen, der da kommt, der heilig und gerecht ist. Die 144.000 können nur bestehen, weil in ihnen keine Sünde ist, weil sie völlig frei sind und dann umgewandelt werden können in das neue Leben. Was passiert danach? Die Bibel beschreibt danach ein Millennium. In Offenbarung 20 von 1000 Jahren ist ein Millennium. Das heißt, auf der Erde bleibt Satan alleine zurück mit seinen Engeln. Er kann 1000 Jahre nachdenken über das Werk, das er getan hat. Über 6000 Jahre auf dieser Welt. Und alle Gottlosen sind tot und ruhen 1000 Jahre. Sie ruhen dort, weil Satan ist jetzt da. Letztendlich ist wahrscheinlich dies seine höchste Strafe, dass er nachdenkt und von seinem Gewissen und geplagt wird, dass er sieht, das Ergebnis seines Tuns. Er erobert den Adam und wird jetzt Herrscher sozusagen dieser Erde. Und am Ende seiner Herrschaft ist alles tot. Hätte Gott nicht einen Erlösungsplan gemacht, wäre das für jeden das Schicksal gewesen. Aber durch die Erlösung geht Jesus mit den Seinen im Himmel und die Erlösten halten Gericht über die toten Menschen, gefallenen Engel und Satan. Warum macht das Gott? Nun ganz einfach. Wenn wir durch die Gnade Gottes dort sind und erkennen, dass vielleicht ganz enge Verwandte von uns nicht da sind, dann will Gott, dass unser Geist befriedigt ist, dass wir einverstanden sind mit seinem Urteil. Und so wird es offenlegen. Und unser Verstand wird befriedigt sein, zu sagen, ja, wenn ich an Gottes Stelle gewesen wäre, hätte ich auch so entscheiden müssen. Das heißt, wir sind die Erlösten, eine Art Jury, die dort steht und Gottes Handeln über die Ungerechten analysiert und sieht und erkennt. Wäre da noch was möglich gewesen zu tun? Oder hat Gott alles getan für die Erlösung derer, die verloren gegangen sind? Wäre noch irgendetwas gewesen? Und da Gott ein Gott ist, der uns einen Verstand und Gerechtigkeitssinn gegeben hat, will er, dass der befriedigt ist. Er will, dass wir mit ihm eins sind und erkennen, ja, wir haben nichts auszusetzen an seinem Urteil. Wir hätten es genauso geurteilt, wenn wir an seiner Stelle gewesen wären. Damit offenbart Gott sich den Erlösten, um ihnen klarzumachen, warum die anderen nicht erlöst sind. Nach diesen 1000 Jahren wird Satan losgeboren, wie es gesagt wird. Was passiert in der letzten Auseinandersetzung? Da kommt beim dritten Kommen Christi das neue Jerusalem mit allen Heiligen herunter auf diese Erde. Und die Toten, die Verlorenen werden auferstehen, die Gottlosen. Und Satan wird noch einmal sie bewegen, dass sie gegen die Stadt gehen, damit sie umkämpfen wollen. Die Bibel schreibt das als den Krieg von Gog und Magog. Und sie kommen bis an die Tore der Stadt und umzingeln die Stadt. Und dann wird vor der Stadt das Gericht gehalten. Und so wie Gott es bisher getan hat, offenbart er einem jeden Einzelnen die Chancen, die er hatte im Leben. Und zeigt jedem Einzelnen, was und warum er an dieser Stelle steht. Und jeder ohne Ausnahme, inklusive Satan und seine Engel, werden erkennen, dass Gottes Gericht an ihnen gerecht ist. Gott wird niemanden in den Feuersee werfen oder in den Feuersee tun, wenn dieser nicht einverstanden ist mit seinem Urteil. Alle erkennen Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht als gerecht an. Und Luzifer will dann, nachdem die Menschen alle erkannt haben, dass sie falsch lagen, sie dennoch aufwiegeln, um gegen die Stadt zu gehen. Aber er hat keine Chance mehr. Er ist allein geblieben. Niemand hört mehr auf seine Stimme. Und damit hat Gott den Satan, einst Luzifer, ohne Gewalt zum Ende gebracht. Seine Macht ist gebrochen, nicht dadurch, dass er ihn bekämpft hat mit Gewalt oder mit Drohen oder mit irgendetwas. Gott überwindet das Böse mit Gutem. Satan verliert, weil niemand mehr auf ihn hört. Die Menschen erkennen, dass gegen Gott vorzugehen nicht möglich ist. Und sie erkennen ihr Urteil als gerecht an. Und so ist auch der Feuersee eine Gnade Gottes, damit alle Menschen erkennen können. Irgendwo, sie können nicht integriert werden, weil sie wären eine Blockade im Kreislauf des Universums. so ist auch ihr nicht mehr Dasein eine Erlösung. Aber sie wird nur dann kommen, wenn alles offengelegt ist und wenn das Gericht, die Gerichtsverhandlung, das Handeln Gottes allen Wesen des Universums, deren Geist befriedigt, dass Gott gerecht ist und nichts Unrechtes an ihm. Und somit kann dann das Universum wieder neu gemacht werden, die Erde kann neu geschaffen werden. Die Bibel sagt, es gibt neue Himmel, neue Erde, und wir werden uns das ein bisschen in der nächsten, letzten Betrachtung dieser Serie anschauen, die Schaffung einer neuen Welt, so wie es einmal war. Und noch viel schöner wird es werden. Und dann beginnt eine Ewigkeit, in der nie mehr ein Irrtum aufkommen wird, in der nie mehr Tod und Leid da sein wird. Weil dann, wenn alle Geister ihren Verstand haben und wissen, wo ihre Grenzen sind und welches ihre Aufgabe ist, da kann nichts mehr Falsches einkommen. Da wird nichts mehr sein. Und das ist das, was wir als Gnade haben. Das ist die Perspektive. Möge Gott uns helfen, dass wir jetzt, wo es so eine kurze Zeit nur gibt, der Entscheidung, wo unser Leben wirklich auf dem Prüfstand steht, dass wir sehen, wollen wir wirklich das Böse weiterverfolgen? Wollen wir wirklich weiterhin mit Zwang agieren? Wollen wir wirklich uns gegeneinander kämpfen? Wollen wir wirklich einer über dem anderen stehen und ihm sagen, was besser ist und wie er es besser machen soll? Haben wir es nicht satt, der Lieblosigkeit unseres Wesens? Ich habe es. Und ich möchte so nicht mehr sein. Und ich danke Gott für die Gnade, dass ich weiß, es gibt eine endgültige Befreiung meines Geistes vom Irrtum. Und dann kann nichts mehr passieren, was mich nicht, das nicht liebevoll ist. Es ist Zeit, dass wir ablegen den Irrtum, der uns zum Zwang und zum Bösen führt. Es wird Zeit, dass wir endgültig mit all diesen Dingen abschließen und als die Versiegelten Gottes das letzte Werk der Liebe gegenüber unseren Mitmenschen tun, ihnen in unserem Leben zeigen, dass Gott gerecht und Liebe ist. Amen.